Schon, genau. Ja, Jesus kommt wieder, lebe fokussiert. Heute ist der erste Advent und ich will mich mit der Wiederkunft Jesu beschäftigen. Jesus kommt wieder. Eigentlich ist das große Ereignis der Weltgeschichte, was noch aussteht. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Weniger mit der Tatsache, dass wir uns jetzt die Zeichen vielleicht angucken, das aktuelle Zeitgeschehen beurteilen, sondern eher, was wir praktisch für Konsequenzen daraus ziehen können. Und ich habe als Text dafür genommen 1. Petrus 4, 7 bis 11. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Ende aller Dinge, also Vers 7, ist nahe. Wir leben also in der Endzeit. Die Endzeit im weiteren Sinne beginnt ja eigentlich mit dem ersten Kommen Jesu. Hebräer 1,1 wird gesagt, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Man könnte auch sagen, Jesus ist das letzte Wort Gottes, die letzte Einladung. Mehr kann Gott eigentlich nicht sagen oder tun. Jesus hat sich total, komplett, vollständig eingesetzt, sein Leben gegeben, mehr ist nicht möglich. Damit ist Jesus die Antwort Gottes auf alle wichtigen Lebensfragen geworden. Durch ihn ist eine Beziehung zu Gott wieder möglich, Sündenvergebung ist möglich, die Frage nach dem Woher, dem Wohin, dem Sinn, das ist eigentlich im Kern geklärt. Jesus ist die Antwort. Das ist die Zeit, in der wir leben. Aber Petrus sagt hier auch, und andere Stellen sagen es genauso, diese Zeit wird irgendwann ihr Ende finden. Die ist nicht unendlich. Sie wird irgendwann ihr Ende finden. Und Jesus sagt, das durchaus auch, das hatten wir auch schon gehört, auch auf die vielen, die das nicht annehmen. Nicht jeder glaubt das. Nicht jeder wird sich darauf einlassen. Nicht jeder nimmt Jesus an. Im Gegenteil, Petrus schreibt sogar in den Versen davor von Menschen, die über den Glauben lästern. Und dennoch sagt er, das Ende ist nah. Irgendwann ist die Zeit gekommen, wo Jesus wiederkommt, und dann ist die Zeit, wie wir sie jetzt kennen, beendet. Hier ist das Wort, das Ende ist nah. Ende heißt nicht unbedingt nur vom griechischen Telos, Beendigung oder zeitlicher Schluss, sondern man kann es auch als Höhepunkt verstehen, als Erfüllung, als Erreichen eines Ziels. Und das ist genau die Wiederkunft Jesu, die das meint. Es ist ein Ende des jetzigen Zeitlaufes, aber es ist auch eine Erfüllung. Es ist der große Höhepunkt im Zeitplan, im Heilsgeschehen Gottes. Hier geht es also nicht um Ende mit Schrecken, sondern das große Ziel, die große Erfüllung der Pläne Gottes, das Wiederkommen Jesu steht bevor. Und das Wiederkommen Jesu ist nahe gekommen. Man könnte auch übersetzen mit herannahen. Es naht heran. Auch in dem Sinne, dass es jederzeit geschehen könnte. Also Jesus kann jederzeit wiederkommen. Wann wird das sein? Ganz einfache Antwort, ich weiß es nicht. Ja, Jesus hat selbst nicht gewusst, als er auf der Erde war, in Matthäus 24. Jemand hat mal gesagt, das ist das bestgehüteteste Geheimnis im Himmel. Also da kommt niemand dran an dieses genaue Datum. So sehr es vielleicht mancher berechnen möchte, aber wir wissen dieses Datum nicht. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber wir Gläubige sollen so leben, so vorbereitet sein, dass es jederzeit geschehen kann. Und das ist auch das Wichtigste. Es geht nicht darum, einen Fahrplan zu erstellen, denn Jesus sagt selbst in Apostelgeschichte 1,7, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen. Also Jesus sagt ganz klar, das könnt ihr nicht wissen, das kann jetzt keiner auf dieser Welt wissen. Gott weiß es. Ich weiß nicht, ob sonst jetzt Jesus auch weiß im Himmel, wer da sonst noch eingeweiht ist, aber es ist das größte Geheimnis im Himmel, hat jemand mal gesagt. Titus 2,13 schreibt, und das eigentlich für uns dann, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Das ist unsere Aufgabe. Dies Sehnsucht erwarten, darauf hoffen, unser Leben danach ausrichten, aber nicht ständig gucken, wie weit ist es jetzt schon. Jesus ermahnt uns davor, wachsam zu sein, insbesondere auf Verführungen, auch in seinen Endzeitreden. Oder wir denken an die 10 Jungfrauen, Matthäus 25, die auf den Bräutigam warten, aber nicht alle achten darauf, dass sie genug Öl in der Lampe haben. Und eins können wir ganz sicher sagen, das kann ich zumindest sagen, ich kann euch nicht den Termin sagen, wann Jesus wiederkommt, aber ich kann sagen, wir sind dem Termin 2000 Jahre näher als damals Petrus, als er diesen Brief geschrieben hat. Das kann ich euch sagen. Und wir sind nach dem Gottesdienst auch schon wieder ein paar Minuten näher der Ankunft Jesu, das weiß ich auch. Aber den genauen Termin kann ich nicht sagen. Ja, es gibt sicherlich eine ganze Menge Zeichen und endzeitliche Entwicklungen, ich denke, so ein paar Bilder habe ich da vielleicht aufgezeigt, die schon deutlich machen, dass wir den Eindruck haben, Jesu kommen ist nah, es kommt näher. Es sind ganz viele Dinge, die da sind, die darauf hinweisen, die er auch schon vorhergesagt hat. Da ist von Kriegen, von Naturkatastrophen, von himmelschreiender Ungerechtigkeit die Rede und wir erleben es auch. Seuchen und das alles, glaube ich, im globalen Kontext, Globalisierung so als Wort, das hat ja Jesus gesagt, dass es einen weltweiten Charakter auch hat, sich nicht einfach nur lokal oder regional abspielt, auch die Entstehung des Staates Israels. Also eine ganze Menge Zeichen und Dinge, die sich vor unseren Augen erfüllen, verdichten und die uns schon darauf hinweisen, ja, Jesus kommt, er naht heran. Trotzdem wissen wir natürlich nicht genau, wann es soweit ist. Aber wir sollen uns darauf einstellen. Das ist das Entscheidende. Jesus kommt wieder. Das soll aber nicht dazu führen, dass wir ängstlich umhereilen, dass wir ständig nach neuen Entwicklungen ausschauen, dass wir uns davon regelrecht treiben lassen, sondern was sagt Petrus hier als erstes? Seid nüchtern und besonnen. Das ist das Erste, was er danach sagt, nachdem er gesagt hat, das Ende ist nahe. Es dauert nicht mehr lange. Jesus kommt heran. Sein Herannahen ist da. Seid besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Besonnen kann man auch übersetzen von gesundem Verstand sein. Sich unter Kontrolle haben, sich nicht von Leidenschaften oder auch von vielen medialen Eindrücken, die uns einprasseln, wegreißen lassen, sondern den Verstand gebrauchen. Also gar nicht so sehr den Gefühlen, dem Bauchgefühl, den Impulsen, dem vielen, was man so aufnimmt, folgen, sondern nüchtern überlegen. Interessant, wie hoch auch die Bibel den Verstand bewertet. Dass er hier gar nicht abgewertet wird, sondern wertgeschätzt wird. Also gut überlegen, was ist dran? Was ist wichtig? Das will Petrus eigentlich damit sagen. Was sind geistliche Prioritäten? Was sind Werte? Nüchtern. Fritz Rienicke hat mal im Lexikon zur Bibel das so ein bisschen definiert. Nüchtern bezeichnet im Neuen Testament die dem Christen angemessene innere Haltung und Einstellung, in der er sich in seinem Urteil nicht von den scheinbar so gewichtigen und überzeugenden Realitäten dieser Welt, sondern allein vom Willen und der Offenbarung Gottes bestimmen lässt. Also nüchtern im Neuen Testament eine Haltung, wo ich auf die Bibel schaue. Gar nicht so sehr auf das, was mich in der Umgebung umgibt, das nehme ich natürlich auch wahr, aber meine Einschätzung dessen, wie ich Dinge bewerte und angehe, das entnehme ich dem Wort Gottes. Unsere Orientierung also am Wort Gottes, nicht alleine an den Medien, nicht allein an den Trends, sondern da finden wir einen klaren Blick, auch in verwirrenden Zeiten, und den sollten wir uns auch bewahren. Nüchtern, besonnen, also die richtigen Prioritäten setzen, je länger eigentlich, je mehr. Das ist eigentlich das, was Petrus sagen will. Auch das, was wir im Hebräerbrief gehört hatten, auch an anderen Stellen lesen. Es geht gar nicht so sehr darum, was ganz Neues zu machen, sondern eigentlich die Dinge, die wir kennen und wissen, aber wach zu machen, intensiv zu tun, uns darauf zu fokussieren, auszurichten, das nicht zu vergessen, konzentriert auf das Wesentliche. Denkt darüber nach, was wirklich zählt, was hat Wert. Frag dich ruhig mal oder auch gemeinsam, ihr in eurem Hauskreis, dann auch nach Weihnachten, wann auch immer, ganz nüchtern, was war letzte Woche, wie haben wir die letzte Woche gestaltet? Waren die Dinge, die wir im Blick hatten, so, dass Jesus jederzeit hätte wiederkommen können? Wenn ich an meine letzte Woche denke, an manchen Tagen vielleicht ja, aber es gab sicherlich auch Situationen, wo ich das vergessen habe oder wo es mir nicht klar war oder wo es mir vielleicht sogar unangenehm gewesen wäre, wenn Jesus da wiedergekommen wäre. Aber wie ist deine Woche so gelaufen, die letzte Woche? Reflektier einfach mal, das will Petrus sagen, sei besonnen, hab einen gesunden, nüchternen Verstand, denk nach, was bedeutet es, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann, dass sein Wiederkommen nah ist. Was hast du da gemacht? Nachdenken in der Ruhe, in der Stille. Und ich finde es schon interessant, dass Petrus gerade im endzeitlichen Kontext, so will ich es mal sagen, hier zum nüchternen Nachdenken ermahnt und wie viel Wert auch hier auf das Denken gelegt wird. Da ist keine Rede davon, schon mal vorsichtshalber irgendwie in ein anderes Land zu ziehen, wo der Antichrist nicht so schnell hinkommt, schnell die neuesten Endzeit-News zu suchen. Das kann ja auch regelrecht so einen Kick bringen, immer unter Spannung, unter Strom gehalten zu werden. Was passiert jetzt? Wie weit ist es schon? Wie weit ist die Uhr fortgeschritten? Teilweise wichtig, aber hier wird deutlich gemacht, nüchtern, besonnen. Das andere ist vielleicht doch gefährlicher. Alles geht einfach im Alltäglichen, im Dringlichen unter. Man hat keine Zeit, nimmt sich nicht die Zeit, nachzudenken, was wirklich wichtig ist, was in den Augen Gottes zählt. Seid nüchtern, seid besonnen. Aber das soll jetzt nicht einfach nur Nachdenken sein, sondern das Ganze natürlich im Gebet eingefasst. Und damit wird eigentlich schon unsere wichtigste Aufgabe, und das je länger, je mehr, deutlich, nämlich das Gebet. Dass wir mit Gott alles besprechen, alles, was uns wichtig ist, dass wir uns ihm aktiv zuwenden, seid besonnen, seid nüchtern zum Gebet. Das Gebet ist so wichtig, deshalb lasst uns das nicht vernachlässigen, schon gar nicht in der jetzigen Zeit. Lasst uns Zeit zum Gebet nehmen, auch in der Gemeinschaft. Und dort liegt letztlich eine ganz wichtige Quelle geistlichen Lebens. Hier dürfen wir Gott alles bringen. Eigentlich kann man auch übersetzen, seid nüchtern zu den Gebeten. Also Gebet jetzt nicht nur im Singular, dass man vielleicht sagt, ja, ich habe ja mein Gebet, das arbeite ich runter, fertig, sondern Gebete, Plural, das heißt vielfältig. Da kann Bitten, Fürbitte, Dank, Klage, Buße, Anbetung, all das finden wir in der Bibel, kann sich da auch wiederfinden. Gebete im Plural bedeutet für mich auch ein Stück Gedanken machen. Was meint Gott? Was ist wichtig? Was ist dran? Wie ist mein Leben gestaltet? Das Reflektieren und nicht einfach nur ein Programm runterbeten. Also Gebet nicht eingleisig zu verstehen, sondern in dieser Vielfalt. Das ist biblische Nüchternheit, Besonnenheit. Denn der Gläubige weiß, über alle Herausforderungen des Lebens ist Gebet eigentlich das Entscheidende. Das ist die Kraftquelle. Luther soll ja mal gesagt haben, normalerweise bete ich 2 Stunden am Tag, aber wenn ich besonders viel Arbeit habe, dann 3 Stunden. Viele haben das schon gehört und ich glaube, viele verstehen das eher als Druck. Die denken, oh weia, jetzt habe ich schon so viel, jetzt muss ich noch 3 Stunden beten. Ich glaube, Luther wollte uns gar kein schlechtes Gewissen machen, sondern uns eigentlich verdeutlichen, eigentlich ermutigen, gerade da, wo wir Herausforderungen haben, brauchen wir das Gebet. Bitte nicht das Gebet in dieser Situation vernachlässigen, weder als Einzelner noch als kleine Gemeinschaft, noch als Gemeinde, noch als Hauskreis. Das geht ja ganz schnell. Man ist so schnell im Organisatorischen, im Tun, im Aktiven, im Machen. Und dann zu sagen, nein, wir sind besonnen, nüchtern, schalten vielleicht mal einen Gang zurück, aber nehmen uns die Zeit zum Gebet, fragen wirklich, was will Gott in dieser Zeit, in dieser Situation? Und dieses Nachdenken, das ist ja auch ein Glaubensschritt, wenn man daraus folgt, dann die Entscheidung trifft, zu beten, erst zu beten. Da ist ja vielleicht auch ein Zweifel da. So viele Dinge, gerade vielleicht auch in der Endzeit, denkt man, so viel ist zu tun, zu machen, so viele Nöte, so viele Probleme, so viel Krieg, Hunger. Natürlich, alles wichtig. Aber dann, dass wir nicht einfach losrennen, sondern Petrus sagt, betet zuerst. Wendet euch zuerst an Gott. Habt ihn als Kraftquelle. Fragt ihn, was dran ist. Und damit ist Gebet auch keine Zeitverschwendung. Auch das ist ja schnell so eine Gefahr, in der man steht, ja, ich habe so viel zu tun, da ist so viel anzupacken, da wäre so viel zu organisieren. Gebet dünkt dann fast als Zeitverschwendung. Vor allen Dingen, weil wir ja Gott nicht direkt sehen oder weil wir auch vielleicht nicht sofort eine Gebetserhörung erleben. Dann denken wir manchmal, ja, das ist irgendwie, weg ist die Zeit, die müsste ich doch eigentlich besser nutzen können. Da sagt Petrus, nein, denkt nach, die Bibel, sein Wort geht in die andere Richtung, sagt, das Gebet ist entscheidend. Das ist der große Faktor, zuallererst Gebet. Und das zeigt sich eben als klares, biblisch orientiertes Denken, dass wir sagen, ja, das ist wichtig für mich. Ich war jetzt in Kenia, hatte ich ja schon ein bisschen erzählt. Dort haben wir ja verschiedene Projekte von World Vision besucht, die vor allen Dingen eben mit dieser Technik von Tony Rinaudo zu tun haben, Bäume zu beschneiden, dass sie schnell wachsen, Landwirtschaft oder Viehwirtschaft wieder möglich ist. Und da gibt es große Erfolge und gerade im Norden Kenias aber auch große Herausforderungen. Ich hatte es ja schon gesagt, enormer Kampf mit Dürre, mit Trockenheit und das geht wirklich an die Existenz. Vieh verhungert, Menschen haben praktisch nichts zu essen, müssen vielleicht wegziehen. Der Klimawandel also scheint hier ja, ganz starke Wettersituationen oder Wettersituationen, die ganz lange Jahrhunderte eigentlich für die Menschen ganz sicher da waren, zu verändern, sodass sie sich überhaupt nicht mehr darauf verlassen können. Und das treibt die Menschen um. Das interessiert sie. Das ist natürlich für sie ein wichtiges Thema. Da kommt man immer wieder mit ihnen ins Gespräch. Und ich fand heraus oder fand interessant, dass die Christen, die Gläubigen in verschiedenen Gesprächen eigentlich sagten, ja, wir müssen was tun. Wir haben etwas für unser Land, wo wir uns einsetzen müssen. Da ist Hunger, da ist Not, Politik, ganz viele wichtige Dinge. Also die sagen jetzt nicht passiv irgendwie, ja, wir brauchen nichts tun oder wir gucken einfach so für unsere kleine Welt, sondern wir müssen was tun in unserem Land. Aber sie sagen, zumindest aus den verschiedenen Gesprächen, das Wichtigste ist für uns eigentlich das Gebet. Und ich glaube das den Kenianern. Ich glaube, die leben das wirklich. Das ist deren Kraftquelle. Im Privaten, in der Familie, aber auch im Gesamten. Die sagen, wir müssen zuerst beten. Und es gibt wohl eine ganze Menge Kenianer, das so ein bisschen als, wie so eine Tradition fast haben oder das immer wieder machen, dass sie sich auch durchaus mehrere Tage zurückziehen in die Berge oder gibt es scheinbar so Hütten oder so, wo viele Christen dann für ein paar Tage sich zurückziehen zu Gebet, vielleicht fasten, aber Gott suchen, das scheint ihnen ganz wichtig zu sein, weil sie sagen, ja, es gibt viele Probleme, aber deshalb laufen wir nicht einfach los und packen an, sondern wir gucken, wo ist die Hilfe wirklich da, von Gott, von seiner Gemeinschaft, von der Nähe zu ihm. Und dann bedeutet es auch, dass wir uns seiner Liebe aussetzen und dann kann die Liebe auch zu uns fließen und uns zu anderen bringen. Kleiner Einschub übrigens. Was mich so ein bisschen an diesem Vers begeistert, seid besonnen und nüchtern zum Gebet und auch herausfordert und auch eine Sehnsucht mit sich bringt, ist ja so ein bisschen die Frage, wer hat diesen Vers geschrieben? Wisst ihr, erster Petrusbrief? Petrus hat ihn geschrieben. Würdet ihr bei Petrus daran denken, dass er besonnen und nüchtern ist? Wenn ihr jetzt die Apostelgeschichte lest oder vor allen Dingen die Evangelien, ist das so ein ganz ruhiger, besonderer, nüchterner Mann? Oder haben wir ihn nicht erlebt als jemand, der einen impulsiven Charakter hatte, dominant auftrat, laut, vorlaut, schnell mit Worten, ein Mann der Tat, der sich oft überschätzt hat, gerade auch mit seinen Worten, der einfach mal draufschlägt, zack, Ohr ab von dem Soldaten, gar nicht nachgedacht, großartig. Was für eine Veränderung auf einmal. Genau dieser Mann schreibt, weiß ich nicht, 30 Jahre später, wie lange auch immer, seid besonnen und nüchtern. Und wenn die Briefe lesen, merken wir, das hat sich in seinem Leben auch tatsächlich verinnerlicht. Er hat sich enorm verändert und das macht mir Mut, dass wir uns auch immer wieder verändern können und Hoffnung, weil bei ihm ist es sicherlich auch nicht über ein paar Tage so passiert, sondern wenn wir es so lesen, merken wir, das ist auch in der Apostelgeschichte, auch später, problematische Situation, aber er hat sich verändert. Die Liebe Gottes hat es bei ihm bewirkt, die Gnade Gottes, sodass er überzeugend und vorbildlich schreiben kann, seid nüchtern und seid besonnen. Wenn er das 30 Jahre vorher geschrieben hätte, hätten die Leute wahrscheinlich gesagt, Mensch, fang erst mal bei dir an und dann gucken wir mal. Aber jetzt ist er so verändert worden. Ist aber auch eine Sehnsucht, dass Gott uns immer wieder neu verändern darf und kann. Und auch solche Verse, solche Predigten dürfen dazu beitragen, dass wir am Ende unseres Lebens auch sagen können, ja, die Gnade Gottes hat wirklich etwas verändert. So wie bei Petrus, der aus dieser Beziehung zu Gott heraus lebte und das deutlich machte und sagen kann, jetzt seid besonnen und nüchtern zum Gebet und dann übergeht aus dem Gebet heraus, sagt, das Wichtigste ist aber vor allen Dingen, habt untereinander eine anhaltende, eine beharrliche Liebe. Die soll alles prägen. Die Liebe deckt der Menge Sünden zu. Das heißt, sie soll über allem stehen. Alles ist der Liebe nachgeordnet. Alles verliert seinen Wert vom Biblischen gesehen, wenn es nicht von der Liebe geprägt ist. Und hier ist besonders die Liebe auch gemeint, die aus der Willensentscheidung kommt und das verlangt unseren Einsatz. Beständige oder andere übersetzen auch mit innige Liebe. Innig bedeutet ausstrecken, dehnen und beschreibt eigentlich eine Person, die mit gestreckten Muskeln eine maximale Anstrengung vollbringt. Oder wie so ein Pferd, was so im vollen Lauf ist, sich maximal streckt, um die größte Geschwindigkeit zu erreichen. Und das sagt die Bibel. Also Liebe ist etwas, was nicht jetzt einfach nur über unsere Gefühle läuft, sondern was ganz viel mit unserem Willen, mit unserer Einsatzbereitschaft zu tun hat, mit dem Willen, sich einzusetzen und was auch anstrengend sein darf. Wie ein Muskel, der so angespannt ist, gedehnt, dass er eine maximale Leistung erzielen kann. Das meint es eigentlich. Also Liebe, wie wir es manchmal verstehen, so romantisiert oder gefühlsbetont, jetzt fühle ich mich danach oder subjektiv, weil ich jetzt den Empfinden, das könnte ich mal machen, das ist damit gar nicht so gemeint, sondern diese willentliche Entscheidung, die manchmal auch über das hinausgeht oder oft sogar vielleicht oder immer wieder mal, was wir aus eigenem leisten können. Eine maximale Willensanstrengung, wie so ein Muskel, der sich anstrengen muss, um vorwärts zu kommen. Auch da, und das meint es ja eben auch, wo es nicht anerkannt wird, wo es schwierig wird, Und diese Liebe sollte eben auch das Leben in der Gemeinde prägen, hat auch Auswirkungen in die Welt, in die Umgebung hinein, hat Überzeugungskraft. Liebe Gott und deinen Nächsten, das ist eigentlich das Wichtigste, fasst Jesus selbst zusammen als Gebot. Das ist das, was er uns mitgeben will. Im Korintherbrief sagt Paulus genauso, Liebe ist das Höchste. Und andersrum auch, die Gemeinde in Ephesus zum Beispiel, in Offenbarung 2, wird über ganz weite Strecken gelobt. Da ist Mühe, das wird ihr gesagt. Die haben die richtige Lehre, die haben falsche Apostel erkannt, aber sie haben die erste Liebe verlassen. Können wir doch sagen, naja gut, ein Punkt von vielen, da sind sie nicht super. Sonst kriegen sie überall 1 bis 2, an einer Stelle 3 bis 4, erste Liebe verlassen. Und Jesus wertet das so hoch, dass er sagt, da müsst ihr Buße tun, da müsst ihr dran arbeiten. Alle anderen guten Dinge reichen nicht aus, um Liebe zu ersetzen. Es gibt nichts, was die fehlende Liebe sozusagen ersetzen kann. Und das steht als Tadel sozusagen über dieser Gemeinde und dieser Mangel ist durch nichts auszugleichen. Liebe deckt eine Menge von Sünden zu, so sagt es auch schon Sprüche 10, Vers 12, aber bedeutet das jetzt zu allem Ja und Amen zu sagen, keine Werte zu haben vielleicht, 5 Grade sein zu lassen? Nein, sondern es geht wohl darum, dass wir auch dort, wo Schuld, Streit vorkommt, Dinge nicht gut laufen, Sünde da ist, jetzt einen Weg finden, damit der andere wieder zurechtkommt. Das ist das große Ziel und die Liebe ist eigentlich das beste Mittel. Erinnert euch vielleicht noch an die Geschichte von Ede vor ein paar Wochen. Ich habe sie mir jedenfalls irgendwie, ist mir die hängen geblieben. Ich will sie nur ganz kurz erzählen. Ede konnte das ja auch viel besser. Nur ganz kurz sagen, also Wind und Sonne haben sich gestritten oder haben eine Wette eingegangen gesagt, wer von uns ist stärker? Und wir haben jetzt einen Mann da gesehen, der hat einen Mantel an. Und wer kriegt zuerst hin, dass dieser Mann seinen Mantel auszieht? Der Wind bläst und stürmt und macht, der Mann zieht den Mantel immer enger zu. Und dann kommt die Sonne, sie scheint nur kurz, erwärmt diesen Mann oder die Umgebung und der zieht sofort seinen Mantel aus. Das ist der Unterschied zu Liebe oder zu Macht oder Ausübung von Macht vielleicht. Liebe ist das beste Mittel, sagt die Bibel. Nicht jeder wird positiv darauf reagieren, auch da ist die Bibel realistisch. Nicht jeder wird sich von dieser Liebe überzeugen lassen, aber das ist unsere Einsatzmöglichkeit. Jesus sagt in Matthäus 18, 15, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er sündigt, also Jesus setzt eigentlich voraus, dass das passieren wird. Wo Menschen zusammen sind, kommt es immer auch zu Sünde, zu Fehlverhalten, zu Missverständnissen, zu unterschiedlichen Charaktere, die aufeinander prallen. Und jetzt sagt Jesus, geh hin, werd aktiv. Aber wem sagt er das? Man könnte ja jetzt erwarten, ja natürlich der den Mist gemacht hat, der sündig geworden ist, der Schuld auf sich geladen hat, der muss doch aktiv werden. Jetzt sagt Jesus, nein, du geh hin, du als sein Bruder, geh hin, werde aktiv. An dem vielleicht sogar die Schuld geschehen ist oder der es mitbekommen hat oder wie auch immer. Deine Aufgabe, diese aufsuchende Liebe, die macht sich auf, die geht hin, die sucht auf. Und das sagt Jesus und das zeigt Petrus hier auch auf. Und hier ist auch jeder Einzelne angesprochen. Hier wird nicht gesagt im Vers von Matthäus oder hier auch nicht, das gilt nur für eine bestimmte Gruppe in der Gemeinde oder für die Leitung oder für Älteste oder wem auch immer, sondern hat eigentlich jeder hat die Aufgabe. Also wir können es nicht, genauso wenig wie kein gefragt wurde, bist du deines Bruders Hüter, hat kein gesagt, hat nichts gesagt, aber nee, bin ich nicht, hat ihn erschlagen. Das ist nicht die, wir sollten anders handeln. Wir sollen sagen, ja, ich bin meines Bruders Hüter, ich passe auf, ich bin mit dabei, ich kümmere mich um ihn. Ich wälze die Verantwortung nicht ab. Ich bin aktiv und gehe hin. Und Jesus sagt, dann geh du hin. Das dann im Einzelgespräch klären, besprechen zwischen dir und ihm allein. Versucht also auch den sündigen Bruder oder die Situation zu schützen, so lange wie möglich. Klar, später gibt es auch noch andere Möglichkeiten, aber das ist erstmal der Beginn. Und es ist dein Bruder, sagt Jesus. Dann geh zu deinem Bruder. Es ist nicht irgendeiner, sondern ganz persönlich, es ist dein Bruder, eigentlich ist das Verhältnis zu einem, der gläubig ist, enger als zum Verwandten, der nicht gläubig ist, vom biblischen Denken her. Das ist unser engster Mitmensch, das ist dein Bruder. Versuch ihn zu gewinnen, das ist das Ziel der Liebe. Gewinnen, wieder gewinnen, das ist diese Herzenseinstellung, diese Herzensentscheidung der Agape-Liebe, den anderen gewinnen wollen. Alles für ihn zu tun, um ihn zu schützen, ihm Brücken zu bauen, Vergebung aktiv anbieten. Und oft leben wir das ja anders, wenn wir ehrlich sind. Wir tragen gerne nach, treten vielleicht sogar manchmal nach. Man freut sich vielleicht klammheimlich sogar, über, wenn irgendwo was passiert ist. Denkt vielleicht, ja, das habe ich ja schon immer gewusst und so weiter. Aber wie oft soll man das Ganze jetzt machen? Und das will Petrus von Jesus wissen, 30 Jahre vorher. 30 Jahre vor dem er das geschrieben hat, will das von Jesus wissen und fragt ihn, ja, wie oft soll ich denn jetzt vergeben? Er sagt, bis 7-mal. Das wäre eigentlich schon viel. Und Jesus gibt hier erstmal für ihn damals eine schockierende Antwort. Ich glaube, Petrus hat die damals gar nicht verstanden. Er sagt 70 mal 7 mal. Also unendlich. Das ist jetzt nicht 490 mit gemeint und dann darfst du aufhören zu zählen, sondern unendlich. Vollzahl auch 7, göttliche Zahl, wie auch immer. Und man merkt eigentlich, hier prallen zwei Welten aufeinander. Petrus denkt völlig anders. Er denkt menschlich, religiös. Ja, ich versuche ein guter Mensch zu sein. Jesus hat mir das gesagt. Ich vergebe. Aber er denkt in diesen Gesetzmäßigkeiten. Dann habe ich meine Pflicht erfüllt und ich bin sogar bereit, meine Pflicht überzuerfüllen. Also 7-mal, das könnte ich mir vorstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-mal. Das mache ich. Aber Jesus denkt ganz anders und zeigt, Liebe ist eben nicht Pflicht, sondern das ist das, was trägst du in deinem Herzen? Was ist deine Zielrichtung? Willst du eine Pflicht erfüllen? Vielleicht sogar in hohem Maß. Und wir wissen, manche Menschen können Pflicht erfüllen und bringen da riesige Opfer. Aber wie ist das Herz? Ein Herz, das den Bruder gewinnen will, weil es dein Bruder ist. Du willst ihn nicht aufgeben, ihn wieder zurechtbringen. Paulus schreibt es im Galaterbrief. Liebe deckt zu. Und jetzt schreibt dieser, der gleiche Petrus, Jahrzehnte später, der damals die Antwort, glaube ich, gar nicht fassen konnte. Ich glaube, die beiden haben komplett oder aneinander vorbeigeredet. Petrus hat in diesem alten Modus gedacht und Jesus hat von der Liebe her gedacht. Jetzt ist Petrus, glaube ich, auch so weit, dass er sagen kann, setz das um. Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Er hat selber bei sich erlebt, an vielen Stellen, denke ich, oder an einigen Stellen, bei seiner Verleugnung, danach, wie Jesus auf ihn zugekommen ist, auch an anderen Stellen. Und ich glaube, Petrus hat sich so weiterentwickelt, dass er jetzt auch in diesen zwei Briefen, wenn man die so liest, hat man den Eindruck, da ist wirklich ein Seelsorger, ein liebevoller Seelsorger, ein echter Hirte mit einem riesigen Herz für seine Mitgläubigen da, der sie versucht zu erreichen, zu schützen. Es sind ja auch viele, wir hatten ja gehört, Endzeit, Ende ist nah. Damals waren auch akute Verfolgungssituationen gegeben. Und da ist Petrus solch ein liebevoller Hirte geworden, der sagt, Mensch, Liebe ist das Wichtigste. Der Liebe, der Sünde Mengen zudecken. Damit meint Petrus überhaupt nicht Dinge kleinreden oder Irrlehren hat er ja auch genau benannt und so weiter. Aber er sagt, seid liebevoll gegenüber euren Mitgeschwistern. Und das ist ihm ganz wichtig. Und das, glaube ich, hat er gelernt über die Jahrzehnte und hat das verinnerlicht. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Hier ein Aspekt der Liebe. Hier wird sie konkret und praktisch. Ich muss mein Haus öffnen, mir Zeit nehmen. Wie kann es dann aber persönlich und offen werden? Gastfreundschaft spielt in der Bibel, im Neuen Testament eine große Rolle. Schon in der Apostelgeschichte, in der Urgemeinde spielt sich ja das Leben der Gemeinde nicht nur in der Synagoge, im äußeren Raum ab, im öffentlichen Raum, sondern auch gerade in den Häusern. Und ich glaube, das ist eine ganz große Chance, Liebe zu zeigen und zu fördern. Hauskreise haben eine besondere Chance, die haben wir ja hier auch etabliert, wollen auch, dass sie ein starkes Momentum in der Gemeinde darstellen. Und das nicht umsonst, sondern genau, weil wir diese Dinge dort leben können, Gemeinschaft haben oder in Gebetskreisen, wo eben auch in Kleingruppen wir zusammenkommen, aber auch dort, wo wir uns gegenseitig besuchen. Und ich weiß nicht, könnte das nicht vielleicht auch ein Ziel für nächstes Jahr sein? Das ist gar nicht hoch aufgehängt, aber doch zu sagen, öfter mal jemand einladen, öfter mal das Haus öffnen, vielleicht einmal im Monat oder wie häufig auch immer. Möglicherweise würde das unsere Gemeinde mehr verändern als viele, viele Programme, die wir aufsetzen oder vieles, was wir organisieren. Ich habe gestern noch mit meiner Frau auch darüber gesprochen. Wir haben auch gesagt, wir wollen wieder mehr Menschen einladen. Ich war ja jetzt ein paar Wochen auch fast durchgehend weg und so weiter. Aber das fehlt mir, dass Menschen zu uns nach Hause kommen, dass wir sie einladen, dass wir gastfreundlich sind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist eine Riesenchance. Und ich glaube, die Gemeinden, gerade auch der Urgemeindesituation damals, haben gerade davon auch gelebt. Ich glaube, das hat sich auch besonders attraktiv gemacht. Das könnte manches in der Gemeinde verändern, bewirken, hat ein großes Potenzial, Ausstrahlung. Das sollte aber von Herzen kommen. Also seid gastfrei ohne Murren, steht da eigentlich, kann man es so ein bisschen übersetzen, ohne Murmeln. Also jetzt damit ist gemeint nicht so ein offenes Murren. Also man lädt natürlich ein, weil es sich so gehört und das ist von vorne gesagt worden und so weiter. Aber irgendwie so richtig zufrieden ist man nicht. Also man hat so ein mürrisches untergründiges, spielt so ein mürrisches, brummiges mit. Ach, jetzt muss ich doch jemand einladen, ich muss es ja machen, notgedrungen, aber ohne Freude, nur widerwillig. Und da sagt hier Petrus, nein, mach das ohne dieses Murren, ohne dieses Murmeln. Vielleicht noch machen, ja, aber so irgendwie ist man nicht zufrieden damit. Gastfreundschaft, gastfreundlich sein. Wörtlich übersetzt heißt es eigentlich sogar, mit heißt das eigentlich Fremde liebhaben, also gerade auch gegenüber Fremden. Also es braucht sich nicht nur auf den Gemeindekontext zu beziehen, sondern wir können auch weitergehen, Freunde, gerade auch Fremde, Migranten einladen. Und das ist, glaube ich, gerade auch bei Ihnen ein Weg, wo wir Sie besonders vom Herzen her gewinnen können. Also öffnet eure Häuser, seid gastfrei. Ich glaube, das ist eine enorme Kraft und Möglichkeit. Und das gerade auch im endzeitlichen Szenario. Das wissen wir auch. Manchmal haben in Verfolgungssituationen oder in vielen Situationen auch weltweit überlebt die Gemeinde nicht, weil sie ein riesen Gebäude hat, irgendeine Church, wo alle hingucken, sondern sie überlebt und lebt in den kleinen Gruppen, in den Gemeinschaften, in den Häusern. Wir hatten gesehen, also aus dem Gebet, aus der Beziehung zu Gott soll seine Liebe letztlich in uns wirksam werden, praktisch werden. Gastfreundschaft als eine Auswirkung wird genannt. Und man könnte sich das Bild vorstellen, eigentlich wie ein Fluss. Gebet setzt die Quelle frei, Wasser sprudelt hervor, die Liebe Gottes. Und der nächste Punkt und letzte Punkt sind die Gaben Gottes, die dann eigentlich wie Kanäle sind. Ich will jetzt gar nicht so lange mehr darauf eingehen. Wo dann die Liebe auch ganz praktisch konkret werden kann. Gott gibt Geistesgaben, Begabungen und eigentlich so in diesem Kontext dient einander mit den Gaben, aber auch Geistesgaben. Entdecke, was du hast. Du hast etwas bekommen, da ist etwas da. In den Versen 10 und 11, Gott hat jedem von uns eine Gabe gegeben und das möchte Petrus hier aufzeigen. Jeder hat eine Gnadengabe von Gott empfangen, ein Fund, eine Fähigkeit, mit der er dienen kann. Und Petrus sagt, setz das ein zum Dienst und im endzeitlichen Zusammenhang eigentlich auch letztlich effektiv und kraftvoll damit seiend. Das ist das, was Gott euch gibt. Und wenn ihr das einsetzt, dann seid ihr nutzbringend, dann passiert was, dann verschwendet ihr nicht eure Kraft. Mit dem falschen Werkzeug vielleicht an der falschen Stelle, mit einem Löffel oder einer Zange einen Baum umsägen, das klappt weder noch macht es viel Spaß. Also wenn man eine Zeit lang macht, wird man irgendwann aufgeben. Und so ist es mit unserer Begabung. Sie wirken dort, wo wir sie gut einsetzen, wo wir sie kennen. Und wir merken, das sind auch gar keine besonderen Dinge, die von uns hier gefordert werden. Und auch hier sollen wir wieder nüchtern, besonnen überlegen, sich Gedanken machen, das im Gebet bewegen. Wo will Gott mich einsetzen? Wo will Gott mich haben? Und ich finde es schon auch bemerkenswert, vielleicht ist es auch ein Zeichen der Zeit, dass Geistesgaben in den letzten Jahrzehnten so ein Thema geworden sind in der Christenheit. Das war früher auch immer Thema, aber nicht so ausgeprägt. Vielleicht ist auch ein Zeichen der Endzeit, dass einfach dieses Thema auf die Agenda gesetzt ist. Klar gibt es auch Auswüchse, die nicht gut sind, aber im Großen und Ganzen ein ganz, ganz wichtiges, gutes Thema. Vielleicht will der Heilige Geist auch am Ende nochmal zeigen, nutzt eure Gaben. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Setzt sie ein. Vielleicht ein Zeichen auch sogar der Endzeit. Wenn Gott und den Menschen dienen können mit den Gaben, mit denen Gott uns ausstattet, das ist, glaube ich, ein Fund. Und letztlich hat jeder eine Gabe bekommen, nicht nur besondere Gabenträger. Der Heilige Geist teilt sie aus, wie er will. Auch das wird uns deutlich gesagt im 1. Korintherbrief. Aber auch Paulus sagt genauso im Korintherbrief, wir sollen uns nach Gaben ausstrecken. Und er zeigt auf, denkt darüber nach, auch hier wieder besonnen und nüchtern, welche Gaben, wenn ihr euch nach Gaben ausstreckt, sind die wichtigsten für die Gemeinde, für andere? Es geht nicht darum, ja, welches ist vielleicht für mich die wichtigste Gemeinde, wo kann ich vielleicht gut dastehen, wie auch immer, sondern was könnte eine wichtige, notwendige Gabe sein für die Gemeinde? Und ich glaube, Gott schenkt das dann und viele Menschen können das bezeugen, dass Gott dann manches geschenkt und bewirkt hat, weil einfach solch eine Bitte da war. Gaben sind aufeinander angewiesen, sind einander zugeordnet. Deshalb benutzt die Bibel ja auch das Bild des Leibes oder des Körpers. Jeder ist wichtig, jeder ist einmalig, einzigartig von Gott begabt. Und genauso wie es keine gleiche Schneeflocke oder keinen gleichen Fingerabdruck gibt, so ist es auch mit unseren Begabungen. Eingebettet in unsere Persönlichkeitsstruktur, in die Entwicklung, einmalig. Und diese Begabungen sollen eingesetzt werden. Sie sind kraftvolle Werkzeuge, die seine Liebe, die die Liebe Gottes transportieren, umsetzen können. Und Petrus unterscheidet hier im Prinzip zwei Arten von Gaben, wenn man so will, zwei Gruppen. Das eine sind die Worte und das andere sind die Tatgaben. Beides kann Gott einsetzen, das, was gesprochen wird und natürlich auch die ganz praktischen Dinge. Und das Zusammenspiel zwischen Wort und Tat ist das, was das Evangelium auch kraftvoll macht. Beim Ersteren also Lehre vielleicht, ermutigende, ermahnende Worte, Verkündigung, Seelsorge, also ganz viele Andachten, ganz viele Stellen kann man sich vorstellen, wo Gott Wortgaben benutzt, wo wir anderen Menschen etwas vermitteln können von seiner Liebe, von dem, wie er sich unsere Lebensgestaltung vorstellt. Und das eben, wie gesagt, in ganz unterschiedlichen Kontexten. Von der Kanzel übers Krankenbett zum Hauskreis hin, persönlich in der Öffentlichkeit. Gott schenkt solche Begabungen, aber dann sollten wir sie auch einsetzen, damit dienen, gute Haushalter sein, so wie es die Bibel sagt. Also uns darum kümmern, dass sie nicht verkümmern. Und wenn du solche eine Gabe hast, dann setz sie ein. Fang vielleicht im Kleinen an. Frag andere, die dir vielleicht helfen können. Oder wenn ihr sagt, ja, da ist vielleicht eine Begabung da oder ich will es wenigstens wissen, dann geht in den Kurs von Ede. Meldet euch an und sagt, jawohl, da lasse ich mich ausbilden, schulen. Es muss ja vielleicht nicht gleich bedeuten, dass ihr eine Predigt vor einem riesigen Forum haltet, aber man ist in der Lage, die Bibel auszulegen, es weiterzugeben im kleinen Kontext. Nutzt diese Dinge. Denkt nicht einfach, ja, ich habe nichts, ich kann nichts, ich weiß nichts, ich will nichts irgendwie, sondern du hast eine Gabe, setz die ein. Und wenn es eine ganz kleine ist, Gott schenkt auch Tatdienstgaben, diakonische, helfende Gaben, auch verwalterische Gaben, Gaben der Barmherzigkeit, was man besonders liebevoll mit Menschen mitfühlen kann, ihnen von Herzen helfen kann, alle möglichen praktischen Begabungen oder auch Begabungen, ich glaube, das ist auch eine Begabung, wenn ich das hier sehe, wie das geschmückt ist, ja, das Deko-Team, das sind Begabungen. Ja? Also wenn ihr mich hier dran gesetzt hättet, ja, da hätte ich nach 4 Wochen nichts, aber auch gar nichts dergleichen hingekriegt. Das ist einfach keine Begabung. Andere haben diese Begabung und wir freuen uns drüber. Aber dann sollen wir sie auch einsetzen. Überlegt mal, diese Begabungen wären da, aber keiner hätte sie eingesetzt. Und das würde hier einfach völlig schmucklos aussehen. Das wäre doch schade. So können wir uns drüber erfreuen. Die ganze Gemeinde kann sich drüber freuen. Und alle diese Gaben sind letztlich geistgewirkt. Sie spiegeln die Kraft Gottes wider, sind letztlich übernatürlich. Ich finde das immer so ein bisschen komisch, dass oft so unterschieden wird zwischen Zeichengaben und übernatürlich und nicht so übernatürlich, wie auch immer. In der Bibel finde ich das jetzt nicht so direkt wieder. Da sehe ich eher Tat- und Wortgaben, aber alle sind übernatürlich. Und stellt euch, das hat mir auch mal jemand gesagt, naja gut, eine Lehrgabe zum Beispiel ist ja nicht so übernatürlich. Da habe ich gedacht, nee, eigentlich müsste das eine ganz besondere, auch eine übernatürliche Begabung sein. Klar, man kann sich vieles aneignen, Rhetorik, Richtigkeiten, Sprachkompetenz, was auch immer. Aber wenn eine Lehrgabe nicht vom Heiligen Geist gefüllt ist, nicht vom Heiligen Geist inspiriert ist, wie soll sie dann aufhelfen, ermahnen, trösten können, praktische Hilfestellung geben? Gerade da ist sie wichtig und in allen anderen Bereichen auch. Ja? Also jede Begabung hat diesen übernatürlichen, von Gott geprägten Charakter und darauf sollen sie auch verlassen. Das sagt ja Petrus auch. Wenn ihr redet, redet es aus dem, was ihr von Gott her wisst, letztlich aus der Bibel schöpfen. Und wenn ihr etwas tut, dann tut es aus der Kraft Gottes. Denn sonst wären wir auch schnell am Ende unserer Kräfte, wenn wir nur aus dem eigenen dienen und handeln. Und damit sind ja Geistesgaben meines Erachtens auch ein Kontrapunkt zu religiösem Aktivismus, Leistungsfrömmigkeit, routiniertem Glauben oder rein programmatisch organisiertem Gemeindeleben. Geistesgaben sind von Gott geschenkt, damit können und sollen wir anderen dienen. Sie sind wirksam, sie sind nützlich, sie sind nutzbringend. Ja, man kann sich daran freuen. Und deshalb lasst sie uns immer wieder entdecken, einsetzen, Gott darum bitten, dass alles Reden und Tun eigentlich von ihm durchdrungen ist. Deshalb finde ich diese Gebetsgemeinschaften am Anfang des Gottesdienstes auch so wichtig, dass wir sagen, ja, wir wollen, dass alles, was dieser Gottesdienst beinhaltet, dass es von Gott geprägt sein darf. Das Endziel ist letztlich, Gott soll in allem verherrlicht, groß gemacht werden. Seine Ehre soll über allem stehen und das durch die Gestaltung unseres Lebens durch Jesus Christus. Und ich glaube, gerade durch den Einsatz von unseren Begabungen können wir Gott Ehre geben. Durch diesen Einsatz der Fähigkeiten, die Gott uns geschenkt hat. Dann erweisen wir uns als gute Haushalter. Wir haben Freude an unserem Tun. Ja, auch der Begriff Geistesgabe hat etwas mit Freude zu tun. Charismata. Freude an unserem Tun. Können so mit voller Freude auf einen gerne schenkenden, großzügigen Vater verweisen, der auf vielfältige und konkrete Nöte ja auch Antworten gibt. Konkrete Antworten gibt. Wir lesen davon, dass Gaben verschiedenartig, mannigfaltig sein können, seine Gnade. Das kann man auch übersetzen mit verschieden farbig oder facettenreich. Das heißt, das weist ja auf einen kreativen, schöpferischen Gott hin, der großzügig ist, der gerne gibt, der Freude an Vielfalt, an Farben hat, wie es sich auch in der Schöpfung widerspiegelt. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, nach Kenia zu kommen, fliegt dahin. Die Trockengebiete, ja, das ist das eine, aber in den südlichen Bereichen, was da an Tieren unterwegs ist, was da an Farbenpracht vorhanden ist bei den Blumen und so weiter, das weist doch auf einen Schöpfer hin, der voller Freude auch an dieser Farbenpracht, an diesem Facettenreichtum, an dieser Verschiedenfarbigkeit sich freut. Und das spiegeln auch unsere Gaben und unsere Fähigkeiten wieder. Und damit ehren wir Gott. Und damit sind wir eigentlich, und Jesus, und damit sind wir eigentlich wieder am Anfang. Jesus kommt wieder, sichtbar zurück für alle Menschen. Dann wird seine Herrlichkeit, das, was wir jetzt glauben, besingen, offenbar werden. Darauf warten wir. Das können wir jetzt schon im Glauben bezeugen, sehen es aber noch nicht. Ich fasse zusammen. Jesus kommt wieder. Er ist nahe, das wollen wir uns vergegenwärtigen. Dies soll aber nicht zu abenteuerlichen Spekulationen führen, zu Ängsten, zu ständigem Beschäftigen mit irgendwelchen Zeichen und Zeichendeutungen, sondern eigentlich sollen wir erstmal nüchtern, besonnen überlegen, was ist dran, wie können wir unser Leben gestalten. Und dann zeigt uns Paulus, wie dies am besten am fokussiertesten gelingen kann. Und das ist letztlich gar kein gigantisches Programm. Das ist jetzt nicht eine Riesenagenda zur Weltveränderung, sondern er sagt, seid nüchtern besonnen zum Gebet, übt Liebe, seid gastfreundlich und lasst diese Liebe an ganz vielen verschiedenen Stellen durch Wort und Tat konkret werden. Und damit haben wir eine enorme Chance, auch als Gemeinde zu leben, sein Tun umzusetzen und damit ihn zu ehren durch unsere ganz unterschiedlichen Gaben, Fähigkeiten und Aufgaben und das alles praktisch werden zu lassen, letztlich zur Ehre Gottes. Und das ist gar nicht so komplex und schwierig, sondern es sind einfach die einfachen Dinge, die wir alle kennen, die wir schon x-mal gehört haben, für die wir nur immer wieder neu wachgerüttelt werden oder wach sein müssen und sie dann umsetzen dürfen. Und das zur Ehre Gottes, zur Ehre des Herrn Jesus, von dem wir bezeugen, dass seine Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit reicht. Amen.